Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Man kann sie ja im Grunde genommen wirklich schon als alten Hasen bezeichnen, denn mit 5 standen sie das erste Mal auf der Bühne und vor der Kamera. Wie kam es dazu?
Soweit ich weiß, war das ein Theaterauftritt und zwar mit Theo Lingen. Haus von Montevideo, da musste ich kalte Tomatensuppe löffeln, fand ich nicht so lustig. Da wurden ganz viele Kinder gebraucht und mein Vater war eben damals am Theater, Dramaturg. Und nachdem er 3 Kinder hatte, kamen die in Einsatz.
Und dann ging es ja aber auch Schlag auf Schlag. Dann kam Werbefilme?
Ja, ich habe viel Werbung gemacht als Kind und dann aber auch so Feuerrotes Spielmobil und einzelne Filme, also ganz unterschiedliche Geschichten, so auch Kindernachrichten habe ich moderiert und Weihnachtssendung und. Also da kam eine ganze Menge. Meine Brüder haben damals auch gedreht, die hatten aber dann keine Lust mehr, weil das eben auch sehr mit Disziplin verbunden ist und und auch mit sehr viel Zeit natürlich, wenn man, wenn die anderen Kinder spielen, dann war man im Studio.
Dann war das quasi Ihr Hobby?
Das war sozusagen mein Hobby, ja.
Und als Sie so mit 5 das erste Mal da standen und dann so wieder zurück ins richtige Leben kamen, wussten Sie dann, nee, ich möchte Schauspielerin werden?
Ich wollte das eigentlich immer werden, wobei mein Vater immer gesagt hat, werd das bloß nicht. Erstens mal, wenn die Sommersprossen weg sind, dann ist das sowieso vorbei, weil die meisten Kinderkarrieren hören ja tatsächlich im Teenageralter auf. Also es gibt wenige, die es so hinüber geschafft haben ins Erwachsenendasein, sozusagen als Schauspieler. Und dann hat er gesagt, dieser Beruf ist so hart, dass ich dir das ersparen möchte.
Und es ging dann aber trotzdem weiter. Erstmal sollten Sie noch zwischenzeitlich die Nachfolgerin von Heintje werden.
Naja, also die weibliche Nachfolgerin. Ja. Ich hatte gesungen, sowohl mit Udo Jürgens, also auf Platten, als auch in einem Film mit Roy Black. Und da wurde dieser Manager, glaube ich, von Heintje auf mich aufmerksam und kam zu meinen Eltern nach Hause. Aber der hat, glaube ich, der war ziemlich schnell wieder draußen. Meine Eltern wollten das auf keinen Fall. Also ich hatte Gott sei Dank keine sogenannten Filmeltern, die das Kind quasi zum Arbeiten schicken, sondern die haben sehr darauf geachtet, dass die Zeiten eingehalten wurden und dass ich eben auch Sommerferien hatte und so etwas.
Wie haben Sie denn das überhaupt hingekriegt, so zeitgleich mit der Schule? Die wurde ja dann auch immer anstrengender und immer anspruchsvoller.
Also das war auch sehr schwer. Teilweise in den Ferien, teilweise während der Schulzeit. Das hat oft zu Konflikten geführt, vor allen Dingen mit Lehrern, die das natürlich überhaupt nicht eingesehen haben. Das führte dann dazu, dass ich auf eine Privatschule musste, weil es auf der öffentlichen Schule nicht mehr möglich war. Und das war teilweise sehr hart, weil ich dann eben, wenn ich länger weg war, eben am Stück alle Prüfungen nacheinander schreiben musste. Und meine Eltern sagten, naja, du musst nicht gut sein in der Schule, aber du musst mitkommen. Ich war nicht besonders gut.
Aber Sie waren eben besonders gut in dem jetzigen Beruf, denn mit 14 haben Sie ja schon eine durchgängige Rolle gehabt bei den Buddenbrooks.
Toni Buddenbrook habe ich gespielt, aber in jungen Jahren. Mhm. Die wurde dann später natürlich als Erwachsene, was der Hauptteil der Rolle war, wurde die von einer Erwachsenen-Schauspielerin gespielt. Aber das war damals meine erste Begegnung mit Franz-Peter Wirth, mit diesem wunderbaren Regisseur, mit dem ich dann noch mehrfach arbeiten durfte. Einer der ganz Großen damals. Und das war ein historischer Film, da gab es dann noch so Szenen, das weiß ich noch, dass ich im Vordergrund spazieren musste und Text hatte mit einem Freund und im Hintergrund waren 500 Komparsen in der abgesperrten Stadt von Lübeck und alles eben historisch mit Kutschen und allem und wenn ich vorne Fehler machte, mussten 500 Leute wieder auf die Position zurück. Das war ein unglaublicher Druck.
Sie haben auch einige Filme gedreht, tatsächlich mit Theo Lingen. Also 1971 nochmal mit Theo Lingen, Roy Black haben Sie gerade schon erwähnt und Uschi Glas. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wie war denn das so? Also Sie waren ja wirklich noch blutige Anfängerin, blutjung. Wie haben die sich Ihnen gegenüber verhalten? Also speziell zum Beispiel auch Theo Lingen. Wie war der zu Ihnen?
Er war natürlich ein typischer Komiker, sehr ernst. Mhm. Das sind ja alle Komiker. Ich habe ja später auch mit Herrn Rühmann gearbeitet und so. Das sind alles Menschen, die nie gelacht haben. Also vielleicht im Kämmerchen, aber die waren immer sehr ernst. Also ich erinnere mich an sehr gute Zeiten. Es ist ja auch so, das ist ja das große Problem für viele, die dann erwachsen werden in dem Beruf, dass man als Kind sehr gepampert wird, damit man funktioniert, logischerweise. Also man wird in Watte gepackt, alle kommen und bringen Süßigkeiten und sind entzückend, damit man ja funktioniert. Denn wenn ein Kind dann nicht mehr will, dann hat man große Probleme am Drehort. Mhm. Und das ist eben dann für viele ein Problem, wenn sie erwachsen werden, weil sie merken, hey, das haben die ja alle nur gemacht, nicht weil ich so entzückend bin, sondern damit ich funktioniere. Und naja, das ist das, dadurch, dass meine Eltern mir immer schon gesagt haben, pass bloß auf, bin ich da nicht in so ein großes Loch gefallen. Deswegen erinnere ich mich immer nur an wunderbare Zeiten beim Drehen, sonst hätte ich das sicherlich auch nicht so gerne gemacht.
Und Sie haben ja tatsächlich zeitgleich dann auch Ihre Ausbildung gehabt, also in München und auch in New York.
Ja, also ich bin nicht auf eine Schauspielschule in Deutschland gegangen, denn da war es so damals, dass man, wenn man auf die Schule ging, nicht weiterarbeiten durfte. Und ich hatte einfach viel zu tun, warum sollte ich das machen? Und habe dann private Ausbildung genommen, bin dann auch für ein oder zwei Semester nach New York gegangen und habe da Ausbildung gemacht. Und ja, meine Ausbildung war quasi direkt vor der Kamera natürlich.
Natürlich. Wie haben Sie denn die New Yorker Zeit in Ihrer Erinnerung?
Sehr gut. Also da war ich natürlich eine von vielen auf der wunderbaren Schule von Herbert Berghoff. Für mich war diese Ausbildung eben auch vor allen Dingen natürlich, um Theater spielen zu können. Denn das wollte ich unbedingt. Und das habe ich dann auch gemacht am Kontrakreistheater zum allerersten Mal. Und habe dann auch Willy Milowitsch eingeladen, der ein Förderer von mir war. Als der natürlich in der Vorstellung saß, starten alle nur Willy an und nicht die Bühne, weil er ein großer Star dort war. Er lachte natürlich nicht, weil er ja ein Komiker war. Er lachte nie. Aber das war natürlich für mich ganz furchtbar. Aber er war einer meiner Förderer und hat mich eben auch zu meiner damaligen Agentur gebracht, die seine Agentur auch war. Da war ich 16. Also da habe ich schon viel erlebt.
Es wird ja immer gesagt, ihr Durchbruch war 1985 als Tina Trombusch. Sehen Sie das selber auch so oder war das mehr so eine kontinuierliche Entwicklung?
Also ich habe viele Durchbrüche gehabt. Das wird immer gesagt, aber ich habe einer meiner Durchbrüche, wenn man so will, war Christian und Christiane. Das war die erste Serie im deutschen Fernsehen, die aus der Sicht von Jugendlichen gezeigt wurde. Heutzutage ist das ja gang und gäbe, aber damals war das was ganz Besonderes und hat auch viele Kämpfe erfordert, sozusagen auch von der Regieseite. Das war quasi ein Durchbruch. Dann natürlich die Trombusch. Also bei mir ist meine Karriere ist immer in Wellenform gegangen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich immer Theater gespielt habe. Weil in den Zeiten, wo dann beim Dreh nicht so viel los war, habe ich eben auch immer auf der Bühne gestanden. Mhm. Und das war sehr gut.
Das heißt, es gab auch nie so den Moment, wo Sie gedacht haben, Mensch, jetzt hätte ich doch vielleicht lieber was ganz anderes lernen sollen. Was Anständiges in Anführungsstrichen, wo ich was Festes in der Hand habe, wo ich jetzt nicht auf Rollen war. Muss. Es ging immer so kontinuierlich.
Nein, ganz häufig habe ich das gedacht. Ja. Immer wieder, das denke ich auch heute noch. Hätte ich mal was Anständiges gelernt. Nee, das ist in dem Beruf immer so, denn entweder hat man ganz viel zu tun, dann sagt man, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Ich habe ja so viel zu tun. Und dann, wenn man abgedreht ist, hat man nichts zu tun. Und weiß ja auch nie, kriege ich in einer Stunde einen Anruf, in einem Monat, in zwei Monaten, wann arbeite ich eigentlich wieder? Mhm. So, das ist eigentlich, egal auf welchem Niveau, ob man Anfänger ist oder wer auch immer, ist das im Prinzip, diese Existenzängste sind immer da.
Wir haben vorhin ja über positives Denken gesprochen. Sind Sie spirituell?
Würde ich sagen, ja.
Wie äußert sich das?
Ich meine, man kann darüber lachen oder nicht, aber ich denke, dass alles, was mir passiert, irgendeinen Grund hat. Mhm. Vielleicht ist das einfach nur auch eine Methode, das Beste aus den Dingen herauszuholen. Weil wenn man dauernd sich hinstellt und jammert und sagt, oh Gott, und warum ich und die anderen sind schuld und warum ist mir das passiert und nicht dem, was hat man davon? Bringt einen irgendwie nicht weiter. Mhm. Und deswegen finde ich es, habe ich mir so für mein Leben mich entschieden zu sagen, okay, alles, was mir passiert, hat einen Grund. Warum? Was kann ich daraus lernen?
Den Grund, den man oft auch erst im Nachhinein erkennt.
Natürlich, natürlich.
Sie haben im Grunde genommen ja fast alles gemacht. Sie haben Serien gespielt, Filme gedreht, Sie standen auf der Bühne. Und man hat auch den Eindruck, dass Sie eigentlich keine Berührungsängste eben mit Serien haben. Oft sagen Schauspieler, nee, wir wollen da nicht festgelegt werden, wir wollen nicht immer die Tina Trombusch sein. Wie war das bei Ihnen?
Es wurde ja nur alle zwei Jahre 6 Folgen produziert. Das muss man sich vorstellen. Nur in den 2 Jahren, wo wir sozusagen nicht produzierten, redete man dauernd davon, wann kommen die Trombusch, was wird als nächstes passieren bei den Trombusch und dann, jetzt kommen sie. Deswegen war es immer in aller Munde. Aber wir haben tatsächlich, war das keine Endlosserie. Und so eine Endlosserie habe ich eigentlich gar nicht so gemacht. Es gab zwar Sachen, wo ich, sagen wir mal, 20 Folgen gemacht habe oder so, aber so, ich sag jetzt mal so Dailies oder Weeklies oder seit 8 Jahren in derselben Serie oder so, das kenne ich gar nicht.
Mhm. Sie haben im Traumschiff mitgespielt, was ja eh schon wahrscheinlich ein Traum ist, darauf mal mitzuspielen, auch mit dieser tollen Mannschaft. Aber da gab es diese berühmte Jubiläumssendung.
Ja.
Und die spielte am Grand Canyon.
Da drehten wir, also Francis Fulton Smith und ich, und leider Gottes war es so, dass er sollte Angst haben vor dem Abgrund, also Höhenangst haben, und ich sollte ihn quasi so auffangen, wenn er ein bisschen rutscht. Und wir drehten ziemlich nah am Abgrund. Und es war aber genau umgekehrt. Er hatte keine Probleme mit der Höhe und ich habe Höhenangst. Mhm. Also das war für mich echt harter Tobak. Und in solche Situationen kommt man natürlich in dem Job recht häufig. Und dann gab es eben noch eine Jubiläumsfolge, wo ich quasi nur Tortenträgerin war, wie alle 25 anderen Prominenten.
Ja. Ist das nicht so ein bisschen tatsächlich wie so eine kleine Familie mit Wolfgang Rademann zu drehen? Der holt sich ja auch immer eigentlich die Schauspieler, die ihm auch sehr nahe sind, die ihm auch liegen, auf die er einfach Lust hat.
Also Wolfgang Rademann ist ja nun eine richtige Berliner Nummer, sag ich mal. Und ich mag den wahnsinnig gerne. Er ist einer von der alten Garde und er holt sich natürlich seine Leute, die er für gut empfindet und mit denen er auch kann. Und der ist nun wirklich, also ich will nicht sagen Familienbetrieb, aber wenn der zum Beispiel das Schiff verlässt, dann kommen alle, das Team und die Schauspieler, und dann singen wir für ihn und dann ist ein großes Buhai, und wenn er ankommt, dann sind alle da und heißen ihn willkommen, weil die ihn wirklich alle lieben. Es ist so. Mhm. Ich meine, der ist ganz schön direkt, also manchmal muss man auch was einstecken von ihm. Aber das musste er von anderen auch. Aber bei seiner Jubiläumssendung habe ich ihm, haben die mich gefragt, was ich denn für ihn machen würde. Und da habe ich eine Szene nachgespielt, wo er mich wieder getroffen hat, nachdem ich mein zweites Kind bekommen hatte. Und die habe ich dann vorgespielt. Die wurde dann in der Sendung gezeigt. Das war ziemlich deftig. Und da hat er aber mich angerufen und hat gesagt, Mensch Mädel, das war ja genau so, wie ich es gemacht habe. Prima, prima Mädel, prima.
Man kennt Sie ja auch als natürlich Hebamme. Liebe, Babys und ein großes Herz. Und Sie selbst haben ja auch ein großes Herz. Sie engagieren sich sozial.
Mein großes Herz. Ja, ich engagiere mich sozial, weil ich gelernt habe, dass wenn es einem einigermaßen gut geht, dass man sich auch einsetzt für Menschen, denen es nicht so gut geht. Mhm. Und das mache ich ganz unterschiedlich. Also ob das die Bio-Brotbox hier ist, was ich eine ganz tolle Aktion finde, damals ins Leben gerufen von Frau Künast, unter anderem von Frau Künast, bis hin zur Berliner Tafel, bei der ich mich engagiere, was ich auch eine großartige Geschichte finde. Und dann natürlich bei Plan International, dem Kinderhilfswerk, dass eben die Aufmerksamkeit auf Mädchen gelenkt wird weltweit, denn ich war in vielen Ländern, habe Planprojekte gesehen und besucht und eben auch gesehen, dass das Geld ankommt dort. Habe selber mehrere Patenschaften, und die Situation von Mädchen weltweit ist immer noch eine Katastrophe. Einfach schon alleine, dass sie zum Beispiel, dass man sagen muss, sie sind geboren worden. Also dass man das registrieren muss, weil sie sonst einfach verschwinden können. Und das läuft damit einher. Oder dass sie in die Schule gehen können. Also ich habe ein Planprojekt in Äthiopien besucht. Da sind Brunnen gebaut worden, und weil diese Brunnen gebaut worden sind, können Mädchen jetzt in die Schule gehen, weil sie nämlich traditionell Wasser holen müssen, und wenn sie dazu einfach 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück brauchen, dann können sie nicht mehr in die Schule gehen. Jetzt brauchen sie eine halbe Stunde und können in die Schule gehen, und solche Geschichten sind so wichtig.
Sie waren in Äthiopien, haben Sie gerade schon gesagt, und in Indien, und in Indien sind Sie auch zur Vegetarierin geworden.
Genau.
Wie kam es dazu?
Also da ist es mir dadurch entstanden, dass es so wahnsinnig gutes indisches vegetarisches Essen gibt, und weil ich gesehen habe, wie die mit Fleisch umgehen. Denn ich meine, wenn ein Blumenkohl nicht mehr so richtig gut ist, dann schmeckt er halt nicht so doll. Aber wenn Fleisch nicht richtig gekühlt ist, dann wird man richtig krank.
Das eigene Kochbuch, das war ja schon lange ein Traum von Ihnen. Warum?
Naja, ich koche sehr gerne. Ich finde Essen, gutes Essen, etwas Wunderbares. Und mein Mann hat schon lange gesagt, ich soll doch ein Kochbuch machen. Aber ich dachte, mein Gott, noch eine Schauspielerin, die ein Kochbuch schreibt, braucht das die Welt. Aber es sind tatsächlich meine Rezepte. Ja, und deswegen habe ich die mal zusammengetragen, nachdem ich gefragt worden bin, und bin ganz glücklich.
Das erste Vorbild war aber schon Ihre Mama zu Hause.
Ja, genau. Meine Mutter war eine sehr, sehr gute Köchin, österreichisch angehaucht und hat natürlich viel Fleischgerichte gemacht, aber auch viele Süßspeisen, und war da ganz begeistert und hat mich als Tochter sozusagen, wie das damals so war, natürlich in die Küchenzaubereien eingeführt.
Und Ihr erstes eigenes Rezept, das haben Sie entwickelt im Alter von 8 Jahren. Das dachten Sie zumindest.
Ja, ich dachte, es wäre mein eigenes Rezept. Aber und merkwürdigerweise war es auch noch mit Rum, mit Alkohol. Im Nachhinein finde ich das etwas befremdlich. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass man das so schön anzünden konnte. Und dann quasi ja auch der Alkohol verbrannte. Ich hoffe, dass ich das Ganze unter Aufsicht getan habe. Aber ich war dann natürlich sehr frustriert, dass es dieses Rezept schon gab.
Und seit 25 Jahren sind Sie jetzt schon Vegetarierin. Wie kam es denn dazu?
Ja, eigentlich ganz banal. Ich war in Indien für mehrere Wochen und sah, wie die mit Fleisch umgehen. Und also der Kühlvorgang wurde mehrfach unterbrochen oder es lag einfach auf der Straße und alle Fliegen saßen drauf. Und da dachte ich, ich würde gerne gesund bleiben auf dieser Reise und habe es dann einfach für diese Reise weggelassen und habe damit auch die wunderbare vegetarische Küche entdeckt, die es in Indien gibt, traditionell gibt. Und ich fühlte mich viel besser. Und daraufhin habe ich das einfach zu Hause beibehalten.
Und wir reden aber tatsächlich von vegetarisch oder sind Sie dann auch Veganerin geworden?
Also ich habe am Anfang noch Fisch gegessen, weil ich der Meinung war, Fisch sind ja eigentlich keine Tiere. So wurden wir auch so ein bisschen erzogen. Also, dass es immer hieß, Fische merken ja nichts. Außerdem war es praktischer, denn als vor 25 Jahren galt man ja noch als ziemlich verrückt, wenn man vegetarisch aß. Dann habe ich das weggelassen und inzwischen ist es so, auch natürlich erstens durch eine eigene Unverträglichkeit, dass ich Milch nicht vertrage und dem Bewusstsein, dass ich geschärft habe, dass es eben auch sehr viel mit Klimaschutz zu tun hat und ich meinen Kindern eigentlich die Umwelt und ihre Welt gut übergeben möchte sozusagen, dass sie auch noch was davon haben, habe ich eben auch inzwischen Eier und Kuhmilch komplett weggelassen. Ich esse aber noch ab und an Ziegen- und Schafskäse und bin deswegen nicht ganz vegan.
Und jetzt haben Sie tolle Rezepte entwickelt. Die sind eben vegetarisch, aber auch vegan zu kochen.
Genau, ich habe einfach beides nebeneinander gestellt. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sowohl, wenn man Vegetarier wird, sagt man, oh mein Gott, wie soll ich denn das jetzt alles umstellen? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Und so ist es ja im Veganen dann im Grunde auch. Und deswegen habe ich alle Rezepte so nebeneinander geparkt, dass man sich aussuchen kann, wie man es machen möchte. Weil ich glaube, man soll auch lieb sein mit sich selbst und nicht so wahnsinnig streng und so wahnsinnig strikt. Und so denke ich es auch, wenn man vom Fleisch sozusagen abkommen möchte, dann halt ab und an nochmal eins isst, mein Gott, ja, dann tut man das eben. Also ich glaube, man soll nicht so wahnsinnig radikal sein mit sich.
Sollte immer noch das Genussprinzip sein.
Genau, das Genuss und Liebsein mit sich.
Ihr Lieblingsgericht war ja als Kind rheinischer Sauerbraten. Wie machen Sie denn das jetzt auf vegetarisch?
Ja, das war eben, bei manchen Sachen habe ich sozusagen diesen Geschmack, denn es ist wirklich bei allen, das ist auch die große Problematik, wenn man sich umstellen will. Man ist sehr gewöhnt an das, womit man aufgewachsen ist, was Mama eben zu Hause gemacht hat oder Oma. Das heißt, das will man wieder haben. Das ist eigentlich das größte Problem für Menschen, die vom Fleisch wegkommen wollen. Und deswegen, so war das bei mir beim Sauerbraten auch. Ich habe diesen Geschmack vermisst. Und jetzt mache ich ihn mit Seitan und habe das im Prinzip genauso eingelegt und genauso gemacht. Ein paar Sachen musste man etwas anders machen, aber ich finde, er ist sehr gut gelungen.
Und Sie haben sich inspirieren lassen tatsächlich durch Ihre Fahrten, durch die Welt, also Indien, Afrika, Russland, Mexiko, da ist ja quasi alles dabei.
Ja, ich finde eben, dass man sowohl Rezepte einfach ein bisschen abwandeln kann, wenn sie mit Fleisch normal gemacht sind oder man eben auch ganz wunderbare vegetarische Sachen entdeckt. Natürlich in Indien, also bei meiner Ayurveda-Kur, dieser Koch war fantastisch. Also der hätte hier bestimmt mehrere Sterne. dem durfte ich über die Schulter gucken und so habe ich das eben wirklich meine Rezepte, meine Lieblingsrezepte zusammengetragen und in diesem Buch mit kleinen Geschichten verewigt eben auch so, wessen Lieblingsgericht ist das oder wo habe ich das entdeckt oder wie habe ich das umgewandelt oder wie ist das entstanden.
Und es gibt ein Vorwort von Johann Lafer. Wie kam es denn dazu?
Naja, Herr Lafer hat mich schon mehrfach zu seiner Kochsendung Lafer Lichter Lecker eingeladen. Wir sind uns auch auf anderen Events begegnet und er wusste, dass ich eben auch bei der Veggie World schon Koch-Events gemacht habe, vorgekocht habe vor 500 Leuten. Das war sehr, auch für mich sehr ungewöhnlich, sowas zu machen. Und ich war eben schon, ich weiß nicht wie oft in seiner Sendung, weil wir großen Spaß haben in der Sendung. Das ist auch nicht so einfach sozusagen, während man redet, dann etwas zu machen.
Nee, absolut.
Und Ja, und dann, ich habe aber immer darauf bestanden, dass die Löffel, die er mir in den Mund schiebt, auch etwas zumindest Vegetarisches drauf haben müssen. Ja. Und ich habe ihn dann gefragt und er hat sofort Ja gesagt und da bin ich ihm auch sehr dankbar.
Und Sie waren ja auch mal bei Bioleck, das war, glaube ich, das erste Mal, dass Sie im Fernsehen gekocht haben. Und der wusste vorher nicht, dass Sie Vegetarierin sind.
Naja, dem haben die das, glaube ich, aus Versehen nicht mitgeteilt. Und er hatte irgendeinen wunderbaren Braten vorbereitet. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr schön, Herr Bioleck, aber den müssen Sie dann alleine essen, weil ich den nicht esse. Oh mein Gott, aber ja, was machen wir denn da? Und dann hat er dann Schokoladenkuchen gemacht und ich habe eben thailändische Frühlingsrollen gemacht, also diese sind übrigens in dem Buch auch enthalten. Und das ist in der Sendung recht schwierig, weil das alles auf Zeit läuft. Also da steht dann immer jemand hinter der Kamera, der dann einem anzeigt, noch 5 Minuten, noch 3, noch 2 und man muss auf Zeit fertig werden. Und er hat dann gesagt zu mir, na hoffentlich trinken Sie wenigstens Wein, weil er doch immer gerne ein Gläschen gehoben hat und ja, das tue ich.
Das ist doch schon mal schön. Und Sie sind ja auch schon mal als Siegerin hervorgegangen gegen einen Promikoch.
Ja, in einer Vox-Sendung, wo man gegen einen Sternekoch kochen, also antreten muss, auch auf Zeit. Das finde ich auch immer etwas schwierig. Dann haben sie im Vorfeld, gucken die natürlich, was hat man, also wie denkt man sich das so aus bei den einzelnen Rezepten? Was kann man sich so ungefähr vorstellen?
Wie möchte man das künstlerisch anlegen?
Genau, ja. Und dann das fragen die so ein bisschen ab. Und dann habe ich eben gesagt, ich mache das mit Sojamilch und nicht mit Kuhmilch. Und dann war das Geschrei groß, weil die gesagt, nein. Also das wird die Jury aber nicht, da haben sie ja keine Chance mit und wollten mich eigentlich überzeugen, also wenn ich jetzt bei der Nachspeise landen sollte, dass doch dann, weil man ja nicht genau weiß, welches Gericht muss man dann eigentlich machen. Ich habe gehofft, dass mich die Currywurst in der Sendung nicht trifft. Und ich habe dann jedenfalls mit der Vanillecreme auf Sojamilchbasis gewonnen, als einzige gegen den Koch und bin natürlich, ich glaube, 2,50 Meter hochgesprungen, weil ich mich unglaublich gefreut habe.
Damit reicht es, auch eine tolle Sache.
Ja, ja.
Blättern wir mal ein bisschen in Ihrem Buch, da gibt es ja einmal die Rubrik auch Warenkunde. Und da gibt es tatsächlich ja manche Begriffe, die vielleicht jetzt nicht jedem so geläufig sind. Also Sie sprechen zum Beispiel von Arganöl.
Ja, also ich mag das, das ist ja sozusagen das Gold ein bisschen von den Ölen. Und das wird in Marokko gewonnen und ich habe eben auch gehört, wie das dort produziert wird und ich finde es geschmacklich wirklich ganz großartig, also vor allen Dingen für Salate. Mhm. Es schmeckt so ein bisschen nussig und es ist recht teuer, man braucht aber auch nicht viel davon.
Und dann gibt es auch in Ihrer Warenkunde Quinoa. Mhm. Davon wird ja ganz viel gesprochen, gerade in letzter Zeit.
Ja, das ist quasi, also es wird bei uns ja als Getreide verkauft, ist es aber eigentlich gar nicht und ist eben gerade für Leute, die jetzt Spru haben oder Glutenunverträglichkeit ganz wunderbar. Ich mache das sehr gerne. So quasi einfach als Beilage, so wie man Reis macht oder Kartoffeln als Beilage, so kann man eben auch Quinoa hernehmen. Und es hat eben diesen Klebegluten, das hat es nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr gesund und sehr viel Aminosäuren drin und sehr bekömmlich.
Und gesund und bekömmlich ist natürlich auch Kurkuma.
Ja, Kurkuma ist sehr gut für die Verdauung und es macht alles gelb. Also man muss auch aufpassen, wenn man es an die Hände bekommt. Mhm. Es färbt unglaublich. Die Inder benutzen es auch tatsächlich zum Färben. Und das ist auch das, was im Currygewürzen mit drinnen ist und was das so gelb färbt.
Das Buch ist ja wirklich unglaublich schön und auch bunt aufbereitet. Macht wirklich Spaß, da durchzublättern. Es gibt also Vorspeisen, Suppen, Snacks und Extras.
Ja, ich habe eben auch die Fotos, das hat ein befreundeter Fotograf gemacht. Die einen sind die Food-Fotos von einer wunderbaren Fotografin, die spezialisiert ist auf Essen, weil ich finde, man soll bekömmlich aussehen, aber nicht so aussehen, dass man nachher sagt, ach Mensch, meins sieht ja überhaupt nicht so aus.
so.
Und die anderen Fotos hat eben ein befreundeter Fotograf gemacht, Dirk Bartling. Und da habe ich gesagt, du weißt, mich beim Zwiebelschnippeln, das ist ja nun auch nicht so interessant. Wir machen mal ein bisschen verrückte Fotos. Mhm. Und da ist eben zum Beispiel eins dabei, wo ich in der Badewanne liege und bedeckt bin von lauter Gemüsen, sozusagen im Gemüsebade. Das Auge ist mit und ich hoffe, dass das gelungen ist bei dem Buch.
Und es gibt auch einen Film, den man sich angucken kann?
Naja, ich habe hinten einige Menüvorschläge gemacht. wie ich sie zusammenstellen würde. Und zwar nicht nur aus geschmacklicher Perspektive sozusagen, sondern auch aus praktischer Perspektive. Denn ich finde, und das, da habe ich sowieso drauf geachtet, dass sehr viele Sachen alltagstauglich sind. Also, dass ich wirklich am Abend, wenn ich für die Familie kochen will oder für meinen Partner oder so, das auch schnell geht. Mhm. Ja, nicht mit 28 verschiedenen Gewürzen, die ich weiß nicht, wo ich nicht kriegen kann und wo ich 99 Stunden marinieren muss und 3 Stunden in der Küche stehe. Ja. Und so habe ich eben auch bei der Menüauswahl darauf geachtet, dass man nicht sagt, ach Gäste, amüsiert euch schon mal im Wohnzimmer, ich stehe da mal für 3 Stunden jetzt in der Küche. sondern Sachen gewählt habe, die man vorbereitet kann. Und dieses eines dieser Menüs habe ich eben ausgewählt und auch, das kann man über einen QR-Code hochladen und sich angucken, wie ich in meiner Küche stehe und das mache. Und das Besondere daran ist, was mich sehr freut, ist, dass das mein Sohn aufgenommen hat, weil er nämlich einen eigenen YouTube-Kanal hat und sich total auskennt beim Schnitt und bei allem und das aufgenommen hat.
Kracht, kocht, vegetarisch, vegan. Welche Projekte stehen denn darüber hinaus noch in diesem Jahr an?
Also ich bin gerade dabei, die Kollektion abzuschließen. Ich habe ja für Lana, Marion Kracht für Lana, eine vegane Modekollektion entworfen. Die Winterkollektion hatten wir schon vorgestellt und jetzt Anfang Juli bei der Green Fashion werde ich die Sommerkollektion für 2016 vorstellen. Das auf jeden Fall.
Was stellen wir uns darunter vor?
Also ich sage jetzt mal, bei einer veganen Modekollektion, das ist ja viel simpler als beim Essen. Und das ist auch einfach nur, dass ich sage, was trägt man eigentlich auf der Haut? Was wir auf dem Teller haben, darüber machen sich ja viele Menschen inzwischen Gedanken. Aber was man auf der Haut trägt, das ist noch nicht so sozusagen in vielen Köpfen angekommen. Also sie ist bio, sie wird so, wenn GOTS zertifiziert, heißt, dass man auch darauf achtet, wie wird das hergestellt. Ne? Die meisten Sachen werden in Europa beziehungsweise sogar in Deutschland hergestellt. Und die Stoffe sind eben nicht tierischen Ursprungs. Also keine Seide, keine Wolle, kein Leder. Das ist eigentlich ziemlich simpel, nämlich zum Beispiel eben Baumwolle, aber eben auch Polyester nicht so, weil das eben künstlich ist und aus Plastik.
Und welche Farben herrschen bei dir vor?
Für die Sommerkollektion werde ich, der Tenor ist Island, weil ich dachte, in Island ist ja auch Sommer und da ist aber diese Kombination von diesem tiefen Blau, der eisigen Sonne sozusagen, die aber dann auch wärmt im Island. Also den verschiedenen Blau- und Weißtönen und Gelb, daraus setzt sich die Sommerkollektion zusammen.
Spannend.
Ja.
Und dann, wenn wir ein bisschen weiter gucken, was steht noch an?
Also im Herbst werde ich drehen und danach werde ich Theater spielen in Hamburg für 2 Monate. Das Stück, das ich hier in Berlin schon gespielt habe, auf ein neues. Und dann werde ich Anfang, Mitte nächsten Jahres auch wieder hier in Berlin spielen, worauf ich mich sehr freue.
Marion Kracht, danke, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank.